Liebe Frauen und Männer, liebe Kinder, zuerst danke ich recht herzlich für die Einladung auf Wildhaus, weil Stockenburg ist so ein bisschen meine zweite Heimat. Ich habe 8 WK gemacht hier im oberen Stockenburg. Wir waren 10-15 Mal mit der Familie in der Ferien und insgesamt habe ich mehr als ein Jahr von meinem Leben in Stockenburg vollbracht. Und darum ist es immer so ein bisschen wie ein Heiko. Und ich glaube, etwas, was der Gemeindepräsident angesprochen hat, wenn ich das vorab in Klammern kann sagen, ist ganz wichtig. Im Moment läuft das Raumplanungskonzept völlig, aber wirklich völlig an der Randregionen vorbei. Es konzentriert sich auf die Städte und da muss man aufpassen in der Randregionen, dass man da nicht irgendwo auf die Seite geschoben wird, weil die Randregionen haben nur dann eine Zukunft, wenn sie auch leben können, wenn sie sich entwickeln können. Und von dem ist in dieser neuen Raumplanung überhaupt nicht die Rede. Ich möchte aber nicht über die Raumplanung reden heute, sondern wir haben ja 1. August und es ist 720 Jahre Eidgenossenschaft. 720 Jahre, eine einmalige Erfolgsgeschichte unter dem Strich. Ich möchte ein paar Gedanken zu dem äußern. Es gibt noch ein weiteres Jubiläum, das mir aufgefallen ist in der Vorbereitung zum heutigen Tag. Wir haben das Jahr 100 Jahre, Geburtstag von Max Frisch. Der Max Frisch war ja ein berühmter Schweizer Schriftsteller. Von Max Frisch sagt man, er sei gerne links und darum mag sie erstaunen, dass ich jetzt den Max Frisch zitiere, weil von mir sagt man nicht unbedingt, ich sei gerne links. Der Max Frisch hat ein Bühnenstück geschrieben, das heisst Biedermann und die Brandstifter. Und ich setze meine Überlegungen von heute unter den Titel Bürger oder Biedermann. Und ich möchte Ihnen darum zuerst ganz kurz die Geschichte vom Biedermann und der Brandstifter erzählen, für die, die sie nicht gerade präsent haben. Der Biedermann, der gibt am Stück auch den Namen. Der Gottlieb Biedermann ist ein Schweizer. Der hat es zu etwas gebracht. Der sitzt in seiner Stube, isst gute Nacht, raucht eine Zigarre und ärgert sich, weil man in der Zeitung über Brandstifter schreibt, seit Wochen und die Polizei die Scheibe nie verwischt. Und in dieser Situation kommt einer rein. Schmitz heisst er. Schmitz, ein Kraftprotz, eine dubiose Figur. Zuerst sagt er, er sei Hausierer. Dann sagt er, er sei ein arbeitsloser Ringer, er sei im Zirkus und im Gefängnis. Dubioser Typ, aber ein kräftiger. Und am Biedermann wird eigentlich gerade sofort klar, das ist der Brandstifter. Ist ihm eigentlich gerade klar, aber er traut sich das nicht zu sagen. Der Schmitz, der sagt, ja, er hätte gerne ein bisschen Menschlichkeit, das ginge ihm schlecht, ob er nicht etwas zu essen bekommt. Der Biedermann holt dann zu essen. Sie essen miteinander das Beste, was es nur gibt. Und am Schluss will der Schmitz auch noch hier übernachten. Er hat schon als Bub kein Bett gehabt und es wäre ihm gleich, wenn er auf dem Estrich oben könnte schlafen. Der Biedermann getraut sich wieder nicht recht Nein zu sagen und so bleibt also der Schmitz auf dem Estrich oben. Er nistet sich dann nie in der Familie, will immer nur das Beste, noch ein bisschen mehr Wurst, der Beaujolais ist noch ein bisschen zu kühl. Sie sollte noch etwas mehr Senf haben. So geht das ab. Wenn man die Geschichte liest von dem Biedermann und dem Schmitz, dann hat man das Gefühl, es könnte einem selber auch noch fast so gehen. Da kommt jemand, der ist einem nicht ganz geheuer, aber man bringt ihn nicht mehr zum Loch aus und macht gute Miene zum bösen Spiel. So geht die Geschichte weiter von dem Biedermann. Ein paar Tage später kommt der Schmitz mit einem Kollegen, ein arbeitsloser Kellner, der Willi, der zieht dann noch ein auf dem Bach, auf dem Dachboden, auf dem Estrich. Und so sind die beiden dort oben. Am Biedermann ist es nicht recht geheuer, seiner Frau erst recht nicht, sagt, schau doch einmal für Ordnung. Aber der Biedermann sagt, ich bin doch kein Unmensch, oder? Das sind auch arme Leute, man muss denen auch schauen und so geht das weiter. Es geht so lange weiter, bis es auf dem Estrich oben rumpelt und tut. Und wo der Biedermann geht, schauen, tun seine beiden Gäste dort oben Fässer rumruggeln. Nicht etwa gewöhnliche, sondern Benzinfässer. Jetzt schaut es am Biedermann den Deckel und für einen Moment hat er viel Energie. will die fortjagen. Und die sagen wieder, das ist doch menschlich, muss doch solidarisch sein, muss doch teilen. Und es führt dazu, dass der Biedermann am Schluss mit denen noch die Zündschnur abmisst. Jetzt wird es der Frau definitiv zu viel. Sagt, das kannst du nicht machen. Am Biedermann ist es auch nicht mehr ganz geheuer. Er schläft die ganze Nacht nicht gut, der Gottlieb. Steht die Altmutter auf. Denkt aber, ja, so offensichtlich kann es doch nicht sein. Die werden wirklich nichts Schlimmes im Kopf haben. Hat wieder keinen Mut zum Nein sagen. Und denkt, jetzt kehre ich den Spiess um. Jetzt bin ich wirklich solidarisch mit denen. Und er macht das Festessen vom Besten, was es nur gibt. Sie lachen miteinander, der Gottlieb Biedermann, der Schmitz und der Kellner Willi. Haben ein riesen Fest. Das Fest endet damit, dass die beiden am Biedermann sagen, sie müssen das Unhützli haben. Und der Biedermann? Der Biedermann hat wieder keinen Mut. Er denkt, jetzt habe ich immer mitgemacht, ich würde ja das Gesicht verlieren, wenn ich plötzlich nicht mehr menschlich wäre, wenn ich plötzlich nicht mehr human wäre. Und der Biedermann gibt ihnen die Zundhölzli. Das Ende der Geschichte ist kurz. Das Haus brennt, nicht nur das Haus, sondern ein ganzes Stadtviertel. Das ist die Geschichte von Max Frisch, Biedermann und die Brandstifter. Eben, wenn man Geschichte so liest, man kann mit dem Biedermann noch gut mitfühlen. Es könnte einem auch noch so gehen, dass einer kommt und man nicht recht kann Nein sagen. Und am Schluss geht alles drunter und drüber. Jetzt kann man sagen, das ist nur ein Theaterstück und der Gottlieb Biedermann und der Schmidt sind Theaterfiguren. Aber eigentlich denke ich, könnte man es durchaus aus dem Leben greifen. Und der Max Frisch, der sich viel mit dem Thema beschäftigt hat, hat immer wieder die Frage gestellt, wie viel Biedermann ist in jedem von uns? Wie viel Biedermann sind wir alle in dieser Welt und in diesem Land? Und jetzt möchte ich den Schnitt aber machen zu 720 Jahren Eidgenossenschaft. Gerade wenn wir die aktuelle wirtschaftliche Situation anschauen, rund um uns herum, die EU verschuldet, B-Schulden, als ein Hund Flöhe hat, die Amerikaner in einem sehr schlechten Zustand wirtschaftlich und die Schweiz prosperiert, die Schweizer Wirtschaft ist stark. Die Schweizer Wirtschaft, wenn man es am Franken misst, Franken ist sogar stärker gewachsen als der Goldkurs in den letzten Monaten. Also das Vertrauen in die Schweiz von der Weltwirtschaft ist immens. Es ist sogar stärker offenbar als im Franken. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Und wenn wir die Erfolgsgeschichte anschauen, dann hat die Schweiz in den letzten Jahrhunderten offensichtlich mehr aus Bürgerbeständen, die Verantwortung wahrgenommen haben, und weniger aus Bittermännern, die die Augen zugetan haben, von den Gefahren weggeschaut haben und sich geschoben haben, einmal Nein zu sagen. Und ich möchte in diesem Wechselbad vom Bittermann, der nie hat können Nein sagen konnte, der die Verantwortung nicht hat übernehmen, zum Schweizer Bürger gehen und drei Punkte herausgreifen, die ich meine, sind für die Schweiz, für uns Bürgerinnen und Bürger, in den nächsten Jahren ganz wichtig. Es gibt noch ein paar mehr. Ich versuche, die rauszunehmen, die ich denke, sind wichtig. Der erste Punkt ist, dass man immer ein Bewusstsein haben für Risiken. Man muss sich immer klar sein, was passieren kann. Auch für die Chancen selbstverständlich. Das ist nicht einmal ein staatspolitischer Exkurs. Es fängt in der Familie genau gleich an. Wenn sie Kämpfer rausschicken, dann überlegen sie auch, woher gehen sie, was passiert, was legen sie an und wann müssen sie wieder da sein. Man schaut voraus, was sind für Risiken, schaut, wie man begegnen kann. Das muss man in der Schweiz als Staat auch. Ein zweiter Punkt, auch das hat dem Gottlieb wieder mal gefehlt, einmal können Nein sagen. Irgendwann kann es genug sein und dann muss man Nein sagen. Sie können es wieder mit den Kindern anschauen. Auch bei den Kindern in der Erziehung muss man manchmal Nein sagen. Auch im Staat muss man manchmal Nein sagen. Und das Nein ist ja nie einfach ein Stopp. Sondern an einem Kind sagt man Nein, schau, es geht nicht. Du musst es so und so machen. Man sucht eine bessere Lösung. Im Staat ist das genau gleich. Der Mut zum Nein sagen heisst nicht, man will einfach nichts, sondern man ist nicht zufrieden mit dem, was man hat und sucht eine bessere Lösung. Und der dritte Punkt ist Ordnung halten im Staat. Sozusagen Hausordnung. Nehmen wir es wieder in der Familie. Die Kinder müssen am 10 Uhr daheim sein und man isst auf und man putzt 10. Einfache Sachen. Aber es braucht Ordnung, wenn man es durchsetzen will. Und auch der Staat braucht Ordnung. Die Bürger müssen wissen, woran das sind. Auf die drei Punkte, Risiken vorausgesehen, können einsagen und Ordnung haben, möchte ich kurz eingehen. Wenn wir Risiken und Gefahren anschauen, welche sind die grossen Risiken und Gefahren von diesem Land? Mittel- oder längerfristig? Wir sind hier in einer landwirtschaftlichen Gegend und ich greife darum das Thema Versorgung heraus. Wir haben heute etwa 7 Milliarden Erdenbürger und jedes Jahr kommen 80 Millionen dazu. Etwa in 12 Jahren werden wir also 8 Milliarden Leute haben, zum Versorgen. 8 Milliarden Leute, die essen wollen, die trinken wollen, die wohnen wollen, die fahren wollen, die arbeiten wollen, die Kleider brauchen. Da braucht es Voraussicht. Und das sind Risiken. Im Moment ist es ein Problem von der Versorgung, von den Nahrungsmitteln bringen. Das Problem könnte sich kurzfristig ändern, in Nahrungsmittel produzieren. Bringt die Welt noch genug Nahrungsmittel her? In 20 Jahren, in 30 Jahren sind wir in der Lage, das zu machen. Und dann wieder bezogen auf die Schweiz. Was muss denn die Schweiz machen, wenn sie will, dass sie die Bevölkerung kann versorgen kann? Ich denke, dann muss die Schweiz auch in Zukunft eine Landwirtschaft unterhalten, die nicht in der Lage ist, den grösseren Teil der Nahrungsmittel zu produzieren. Und jetzt hat man ja die Tendenz und sagt, in diesen Krächen oben hat man gescheiter Wölfe und Luchs statt Kühe. Und wenn man vorausgesehen und Gefahren anschaut, dann muss man umkehren. Dann muss man sagen, wir brauchen auch an solchen Orten Landwirtschaft. Wir brauchen Infrastrukturen, die Nahrungsmittel produzieren können. Und Gottlob kommen jetzt gerade aus diesen Gegenden, wie wir hier haben, eben gesund und mit kurzem Weg. Also Risiken beurteilen heisst, jetzt die Weichen stellen, dass wir eine Landwirtschaft haben, die auch in 10, 20, 30 Jahren noch produziert. Und nicht nur Alprosen züchtet, sondern Nahrungsmittel produziert. Das wäre eine Beurteilung unter Risiken und Gefahren. Energie ist ein weiteres Thema. Energie wird knapp. Ich komme gerade von China vor ein paar Tagen. China ist heute der grösste Automarkt der Welt. Also in China fahren am meisten Auto. Und es hat noch nicht viele Leute ein Auto. Bis die 1,4 Milliarden können Auto fahren, braucht es noch mehr. Es braucht Energie. Was müssen wir machen, dass wir eine Energieversorgung haben, die auch in Zukunft das gewährleistet? Das sind die Fragen, Risiken beurteilen. Oder die Frage der ganzen Finanzen. Was passiert mit den Finanzen? Was passiert, wenn eine europäische Staaten bankrott geht? Was passiert mit den Amerikanern? Was passiert, wenn sich die Gewichte weiter verschieben Richtung Asien? Ist die Schweiz auf das gerüstet? Wenn plötzlich China, Südkorea, Indien, die grossen asiatischen Wirtschaftsstaaten den Ton angeben, was machen wir dann? Das sind Risiken, die wir uns vorbereiten müssen. Die Schweiz schaut ängstlich allenfalls noch auf die EU und vergisst das andere. Also Risiken beurteilen heisst, über den heutigen Tag ausschauen und auch über den Morgen und die Weichen stellen für eine Nahrungsmittelproduktion, für eine Energieversorgung mit möglichst vielen eigenen Mitteln und unsere Wirtschaft dort ausrichten, wo in Zukunft die Weltwirtschaft wächst. Das würde ich verstehen unter Risiken und Gefahren. Der Gottlieb Biedermann hätte nur schauen, was passiert, wenn ich Brandstifter im Haus habe. Das war sein Risikopotenzial, er hat es nicht gemacht. Wir haben einen ganzen Haufen andere Risiken. Wir haben auch Chancen natürlich. Aber sich damit auseinandersetzen, was passieren kann, ist Aufgabe der Bürger und nicht der Biedermänner. Ich komme zum zweiten Punkt, zum Nein-Sagen. Nein-Sagen ist in unserem Land etwas Furchtbares, Unpopuläres. Und wir erleben ja das gleich, wie vielleicht der Gottfried Biedermann mit dem Schmitz erlebt hat. Da kommt ein starker Kogi, oder? spielt mit seinen Muskeln und sagt dann eben, ja, Menschlichkeit, ich wollte nur Menschlichkeit, etwas zu essen. Haben wir diese Situation nicht international, innerstaatlich auch? Rund um uns herum hat es Länder, Staaten, die stärker sind als wir, militärisch, wirtschaftlich, bevölkerungsmässig. Sie haben mehr Rohstoff, sie haben mehr Energien als wir. Und die Schweiz hat in den letzten Jahren immer wieder die Rolle eingenommen von dem, was im Voraus schon folgt, wo ja das macht, was man ihm sagt oder noch könnte sagen, dass es dann schon gemacht ist. Das war nicht die Vergangenheit von unserem Land. In der Vergangenheit haben wir Bürger gehabt, die Mut hatten, einmal Nein zu sagen, die gesagt haben, mit dem sind wir nicht zufrieden, die bessere Lösungen gesucht haben. Und da kommt man eben drauf, Nein sagen ist nicht einfach unsolidarisch, Nein sagen ist nicht unmenschlich, Nein sagen ist nicht unhöflich, sondern das Nein ist eigentlich immer der Anfang zu einer besseren Lösung. Immer wenn sie den Kindern Nein sagen, versuchen sie es von etwas Schlimmem bewahren und ihnen etwas Besseres geben. Und Nein sagen ist in der Erziehung wichtig, das wissen wir alle. Und Nein sagen ist auch für den Staat wichtig. Ganz wichtig wird das Nein sagen auch in Zukunft sein, in Bezug auf die Unabhängigkeit von unserem Land. Wir schneiden die kleinen Rädchen von unserer Unabhängigkeit ab. Dort ein Vertrag, dort ein Abkommen, dort eine internationale Vereinbarung. Es geht immer zulasten der Bürger. Weil wir nicht Nein sagen können, weil wir nicht den Mut haben, mal bockig zu tun, weil wir nicht den Mut haben, zu sagen, mit dem sind wir jetzt einfach nicht zufrieden, da müssen wir jetzt eine bessere Lösung haben. Das gibt nämlich Respekt. Wenn wir wieder den Schmitz und den Biedermann nehmen, wenn der Biedermann am dritten Abend gesagt hat, jetzt lange es, dann wäre der Spitz vielleicht nicht immer frecher geworden. Aber wenn man immer alles gibt, immer nachgibt, dann drückt der andere, das wissen wir, wieder bei der Kindererziehung. Es ist alles ganz einfach. Der Staat wird erst dann kompliziert, wenn man ihn kompliziert macht. Also das Nein sagen, suchen nach besseren Lösungen, ist eine der Bürgeraufgaben. Weil Biedermänner haben wir in diesem Land auch immer wieder. Biedermänner, die alles nachgeben, die alles aufgeben. Und es braucht Bürger, die die Verantwortung übernehmen. Nein sagen, Halt, Stopp, nicht zufrieden, zurück, wie bei Meile und Weile, wir fangen nochmal an. Das ist ganz einfach, das müssen wir auch in unserem Staat machen. Und diese Frage wird wichtiger, weil wir uns in den letzten Jahren einschüchtern lassen haben von den Muskelprotzen rund um uns herum. Ich möchte zum dritten Punkt kommen, Verantwortung übernehmen für eine Ordnung im Staat. Eben, Kinder brauchen eine Hausordnung. Sie müssen wissen, was geht. Und der Staat braucht auch eine solche Ordnung. Zum Beispiel im Strafrecht und bei der Kriminalität. Wir wissen, dass wir vermehrt Kriminalitätsprobleme haben bei den Ausländern. Aber es ist furchtbar unhöflich, so etwas zu sagen. Es ist nicht nur unhöflich, es ist politisch unkorrekt. Und das ist etwas vom Gefährlichen in diesem Land, wenn wir moralisieren und vor einem Problem den Schleier runtertun von lauter Moral und Menschlichkeit und uns nicht mehr getrauen, hinter den Vorhang zu schauen und sagen, wo die Probleme sind. Weil Probleme können wir nicht lösen, indem wir alles verstecken. Ich selber werde immer kribbelig, wenn man so moralisch tut. Wenn ein Problem besteht und dann kommen alle mit ihren moralischen Vorwänden. Und dann sieht es plötzlich so aus, wenn man sagt, ja, da bin ich noch nicht ganz einverstanden. Oder haben wir doch ein Problem, dann ist man ein Unmensch, dann ist man fremdenfindlich, dann ist man nicht solidarisch, dann ist man unmoralisch. Das ist so Totschlagkühle. Und diese Kühle ist ganz gefährlich. Wir haben Sachen, wo wir darüber reden müssen. Ausländerkriminalität ist eins, wo man sich langsam daher macht. Wir haben ein anderes gehabt. Invalide, Ski-Invalide, es ist lang gegangen, bis man sich dahinter gemacht hat und festgestellt hat, dass es halt Leute hat, die eine IV-Rente haben, die keine Münze beziehen. Und wir haben ein zunehmendes Problem in den letzten Jahren bekommen, das leider nicht abklingt, das ist Zuwanderung. Wir haben über Zuwanderung von Fremden jede Kontrolle ausser Hand gegeben. Mit dem Abkommen mit der EU, mit Schengen haben wir keine Kontrolle mehr und wir haben eine Zuwanderung in unser Land, die das Land nicht vertreibt. Wenn 50 oder 80'000 Leute in einem Jahr kommen, ist das Land nicht in der Lage, das aufzunehmen. Aber wenn sie das Thema ansprechen, dann ist man eben unsolidarisch, man ist unmenschlich. Aber sind wir das? Ich glaube, es ist richtig und wichtig und nötig, dass man Probleme anschaut, dann einmal sagt Stopp und dann anfängt Lösungen suchen für etwas, wo man als Problem erkannt hat. Man lässt ja eigentlich nur vertrauenswürdige Leute ins Haus. Das machen sie daheim. Wenn ein Hausierer dort ist, wo sie ihm nicht trauen, dann bleibt er bei der Haustür und geht wieder. Der Bittermann hat es auch gescheiter so gemacht. Das sind alte Regeln, die wir kennen. Politisches Problem ist die Zuwanderung. Wir stellen es fest bei Löhnen, die gedruckt werden. Wir haben höhere Mieten. Steigende Bodenpreise, die Strassen langen nicht mehr, die Stau werden jeden Tag länger, die öffentlichen Verkehrsmittel sind überfüllt und alle haben wir doch irgendwo ein bisschen mulmiges Gefühl. Mütter in der Schule, weil so viele Sprachen geredet werden, dass die Kinder Mühe haben, die eigene Richtung zu lernen. All das gibt uns ein mulmiges Gefühl. Und sollen wir jetzt auch bei diesem Problem einfach den Vorhang von der Moral ziehen? Und der gleiche tun sei nichts. Oder wenn wir nicht Bürger sind statt Biedermänner und sagen, da haben wir ein Problem. Und wie lösen wir es jetzt? Und wie gehen wir jetzt daher, dass wir das Problem in Griff bekommen? Ich komme gerade von Oslo. Ich bin gestern von Oslo zurückgeflogen. Furchtbar, was dort passiert. Etwas, was selbstverständlich nie darf passieren. Aber ebenso wissen wir, dass es überall irgendwelche Spinner hat und wir sind nie gefeit, dass Spinner zu solchen Mitteln greifen. Aber wir können schauen, dass sich Politik rechtzeitig um Probleme kümmert und rechtzeitig löst. Es ist dann auch erstaunlich, wie die Diskussion in Norwegen läuft. Wenn ich die Hysterie der Schweizer Medien angeschaut habe über das Internet und die kühle und zurückhaltende Berichterstattung in Norwegen, dann wünsche ich unseren Schweizer Medien ein bisschen mehr Pragmatismus. Das zu dem. Und jetzt möchte ich noch mal zusammenfassen. 100 Jahre Max Frisch. Wenn Sie mal Gelegenheit haben, dann lesen Sie doch den Biedermann, den Brandstifter. Und man wird richtig kribbelig, wenn man denkt, Kopf, es könnte einem auch so gehen. Und dann erinnern Sie sich daran, dass Sie Bürgerinnen und Bürger sind von diesem Land. Dass wir alle für das Land Verantwortung tragen. Das heisst, wir müssen Gefahren erkennen und Massnahmen treffen, um diesen Gefahren zu begegnen. Wir müssen einmal Nein sagen, weil das Nein der Anfang ist von einer besseren Lösung. Und wir müssen in unserem Land selber für Ordnung halten. Wenn wir das machen, wie die letzten 720 Jahre unsere Leute, die Leute vor uns gemacht haben, dann bin ich überzeugt, ist die Schweiz ein Land mit einer grossen Zukunft und ich glaube an unser wunderschönes Land und an die grosse Zukunft. Ich wünsche Ihnen einen schönen 1. August. Danke.